Radio 1, nur für Erwachsene.
Er sei Berliner mit Leib und Seele. Die Stadt bedeute für ihn Heimat, Freiheit und Faszination. So zu lesen in der Selbstbeschreibung des CDU-Spitzenkandidaten für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, Kai Wegner. Der gelernte Versicherungskaufmann ist vor 48 Jahren in Spandau geboren. Seit 2005 ist Wegner Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2 Jahren Berliner CDU-Landesvorsitzender. Neustart scheint sein liebstes Wahlkampfschlagwort zu sein. Er sieht seine Stadt bereit für selbigen und sagt, mit dem alten Senat kann dieser Neustart nicht gelingen. Berlin bleibe zurzeit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Jetzt ist Kai Wegner live zu Gast im Studio 1 von Radio 1 im Bikini Berlin.
Herr Wegner, seit gestern Morgen wird an den Berliner Krankenhäusern Charité und Vivantes gestreikt, unbefristet. Die Gewerkschaft Verdi kämpft für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung der Beschäftigten in Tochterfirmen.
Und Sie sagen jetzt im Wahlkampf so Sätze wie, es geht um die Wertschätzung für Pflegeberufe und die optimale Versorgung der Patienten in Berlin. Dem würde sicher fast jeder zustimmen, aber woher würden Sie das Geld dafür hernehmen?
Ich glaube, das ist eine Frage, wo wir Prioritäten setzen. Wollen wir nur Applaus vom Balkon geben, wenn gerade in einer Pandemie gerade diese pflegenden Berufe viel machen und eine große Wertschätzung auch erfahren? Oder wollen wir, dass wir mehr Pflegerinnen und Pfleger für diese Stadt gewinnen, für die Krankenhäuser?
Mhm. Bisher stimmen alle zu. Bisher würden alle zustimmen.
Woher kommt das Geld aber?
Ja, aber wissen Sie, bisher stimmen alle zu, höre ich immer. Ich meine, ich erlebe zurzeit auf den Straßen Berlins Senatoren von oder Kandidaten und Kandidatinnen von SPD, Grünen und Linkspartei, die gegen ihre eigene Politik demonstrieren. Ich meine, Vivantes ist ein landeseigener Konzern, da sind im Aufsichtsrat Senatoren, auch als Aufsichtsratsvorsitzender und hier kann man was machen und hier muss man dann auch.
Aber woher
machen.
Kommt das Geld?
Na, wir müssen es, natürlich kostet das Geld und das müssen wir auch aus dem Landeshaushalt nehmen, das ist doch gar keine Frage. Da müssen wir aber Prioritäten setzen. Wollen wir eine optimale Krankenversorgung haben? Wollen wir bei der Pflege in einer älter werdenden Stadt, wo es eher mehr Bedarf gibt für Pflegerinnen und Pfleger als weniger?
Vielleicht mögen Sie ja den Kollegen Tom Böttcher nicht und beantworten deswegen seine Frage nicht nochmal. Wo kommt das Geld denn her?
Also aus man dem muss Landeshaushalt.
Es ja, aus dem Landeshaushalt.
Und wo nimmt man es weg? Ja, wir müssen da schauen, wo wir Prioritäten setzen. Da müssen die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Wissen Sie, wir kaufen jetzt wieder für mehrere Milliarden einige Wohnungen zurück. 14.500 Wohnungen. Es entsteht keine einzige neue Wohnung. Bleibt alles beim Alten, außer dass der SPD-Senator viel, viel Geld gerade ausgibt. Dieses Geld würde ich zum Beispiel bei Pflegerinnen und Pfleger gerne sehen wollen.
Ist nicht ganz einfach. Einen höheren Landeszuschuss für Personalkosten sieht der Haushaltsplan, haben Sie recht, derzeit nicht vor. Der SPD-Gesundheitsexperte Thomas Isenberg sagt, wir sind alle unzufrieden mit der Situation, aber Landesmittel für mehr Personal in den Gesundheitsberufen wären im bestehenden System der Krankenhausfinanzierung nicht zulässig. Wir können die Kliniken nicht subventionieren. Wenn wir das täten, hätten wir europarechtliche Probleme, weil nach deren Logik die Krankenversorgung ein Gewerbe ist. Wollen wir also am Ende dann gegen europäisches Recht verstoßen?
Ich sehe das nicht so. Wir haben ja seit vielen Jahren die Diskussion, dass auch die Pflegeberufe gerade in dem landeseigenen Betrieb, die fordern seit vielen Jahren die Beschäftigten nach TVL gezahlt zu werden, nach dem Tarifvertrag der Länder. Das wurde ihnen übrigens auch zugesagt und signalisiert und bis jetzt ist da nichts passiert. Und dass dann irgendwann Verdi und die Beschäftigten sagen, jetzt reicht's, wir streiken und das wurde ja über 100 Tage angekündigt, dass sie streiken, habe ich großes Verständnis. Ich war gestern selbst beim Streikposten und habe mich mit Pflegerinnen und Pflegern unterhalten und deswegen haben die auch meine volle Solidarität.
SPD-Gesundheitssenatorin Kaleitsche hat letztens mal vorgerechnet, dass im Durchschnitt die Länder pro Einwohner ca. 38 Euro im Jahr ausgeben, die dann in den jeweiligen Kliniken verbaut werden sollen. Berlin werde 2021 dagegen 48 Euro pro Kopf in seine Krankenhäuser investieren. Da müssen auch Sie zugeben, so schlecht steht Berlin gar nicht da.
Naja, das scheint aber nicht so richtig anzukommen bei den Beschäftigten. Und wissen Sie, ich habe gestern auch wieder viel gelernt, dass es in fast allen europäischen Ländern besser ist, was die Pflegeberufe angeht. Wenn Sie da mal mit Pflegerinnen und Pflegern sprechen, kann ich Ihnen sehr empfehlen, auch mal vielleicht eine einzuladen hierher. Wenn man da mal hört, wie die Arbeitsbedingungen sind.
Auch, ja.
Das ist richtig spannend. Und diese Leute verdienen jetzt einfach eine Wertschätzung. Und da muss das Land handeln. Aber ich bin ja bei Ihnen. Ich finde, auch der Bund muss handeln. Wir müssen in der nächsten Legislaturperiode, und das erwarte ich auch von einer nächsten Bundesregierung, Bundesregierung, dass wir hier vorankommen und die Pflegeberufe wirklich so behandeln, wie sie es verdienen.
Der Vivantes-Konzern warnt davor, dass der unbefristete Streik in den Krankenhäusern Menschenleben gefährdet. Vivantes-Chef Dankert spricht von einem nie dagewesenen Ausmaß des Streiks und kritisiert, dass kein Streikende absehbar sei. In den nächsten Tagen sollten bei Vivantes fast 1000 Betten bestreikt werden, sagt er. Man versuche, die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten, könne das aber nicht garantieren. Würden Sie als regierender Bürgermeister da nicht sagen, Forderung gut und schön, aber wenn Menschenleben gefährdet sind, sollte Verdi mehr Augenmaß zeigen?
Naja, Verdi hat ja nochmal 120 Tage angekündigt, dass hier was besser werden muss. Nichts ist passiert. Und dass die Beschäftigten jetzt sagen, wir gehen auf die Straße und versuchen auch auf der Straße unser Recht durchzusetzen und Politik unter Druck zu setzen, nachdem über viele Jahre immer Versprechen gemacht wurden. Dafür habe ich großes Verständnis. Und ich erwarte jetzt, dass der Senat von Berlin, dass auch der landeseigene Konzern auf die Beschäftigten zugeht, ein Angebot macht, dass man an den Verhandlungstisch zurückkehrt, weil dann kann man den Streik ja ganz schnell beenden.
Kai Wegner von der CDU ist zu Gast im schönen Morgen auf Radio 1 hier im Studio 1 in Bikini Berlin. Gleich sprechen wir mit Ihnen über das Thema Bildung in Berlin.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Bei uns im Studio 1 im Bikini Berlin ist der CDU-Spitzenkandidat und Berliner CDU-Chef Kai Wegner. Mit ihm sprechen wir eine Stunde lang über wichtige Wahlthemen, jetzt unter anderem über das Thema Bildung.
Sie haben diese Woche Ihre Wunschschulsenatorin vorgestellt, die parteilose Annabel Ternes von Hattburg, die auch den Titel Prinzessin von Preußen trägt, allerdings nur selten in der Öffentlichkeit. Frau Ternes hat einige konkrete Ideen vorgestellt, das finde ich ja immer gut. Also sie hat gesagt, die Unterrichtsstunde soll mit der CDU dann nicht mehr unbedingt 45 Minuten lang sein. Den Umgang mit Tablet und Laptop sollen externe Experten vermitteln. Und, das fand ich jetzt sehr außergewöhnlich, Frau Ternes kann sich auch heute noch getrennten Jungs-Mädchen-Unterricht vorstellen, konkret im IT-Unterricht. Ich meine, Herr Wegner, Sie haben sich zwar 25 Jahre lang über SPD-Bildungssenatorinnen und Senatoren geärgert, aber müssen Sie deshalb mit dieser eigenen Idee gleich in die 50er Jahre zurückspringen?
Ja, wir springen ja nicht in die 50er Jahre zurück. Frau Ternes hat auch gesagt, dass sie in ihrer Kindheit in einer Mädchenschule sehr unter Frontalunterricht und genau diesem getrennten Unterricht, dass keine Jungs und keine Mädchen zusammen beschult werden, sehr gelitten hat sogar. Aber sie kann sich vorstellen, in einigen Bereichen, wo Selbstvertrauen auch beigebracht werden soll, nochmal deutlich, dass man da zumindest mal punktuell auch darüber überlegt, ob es nochmal diesen getrennten Unterricht geben könnte. Das alles Entscheidende, was wir eigentlich rüberbringen wollten, ist, dass wir den Schulen mehr Flexibilität geben wollen, dass wir Angebote schaffen wollen, wo Schulen auch selbst vor Ort mitentscheiden können, was ist das Beste für Schülerinnen und Schüler. Und das finde ich ganz spannend.
Sie sprechen von Qualitätsoffensive und Bildungsgarantie. An Gymnasien wollen Sie das Losverfahren abschaffen. Der bisherige Zweiklang von Leistungsauswahl auf der einen Seite und Losverfahren auf der anderen Seite soll die soziale Mischung der Schulen verbessern und wird auch vom Landeselternausschuss unterstützt. Warum wollen Sie diese soziale Mischung abschaffen und so ein bisschen sieht so aus, wieder ganz klar spalten?
Ich will gar nicht spalten. Ich glaube, das alles Entscheidende ist doch, dass nicht jede Schülerin und nicht jeder Schüler zwingend Abitur machen müssen. Ich habe manchmal so das Gefühl in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft, wenn man heutzutage kein Abitur mehr hat, ist man nicht mehr so viel wert. Und das ist doch Quatsch. Ich glaube, wir müssen schauen, welche Talente, welche Herausforderungen können Schülerinnen und Schüler selbst bewältigen. Nicht jeder muss Abitur machen, sondern man kann auch einen anderen Abschluss machen, wo man dann eine tolle Berufsausbildung im Handwerk macht und so weiter.
Das also ist ja Zeiten von Wahlkampf klar, dass man das positiv formuliert, das verstehe ich auch, aber Sie sagen,
nicht nur in Wahlkampfzeiten, sondern auch so und sonst.
Wer da nicht zur ganz klaren Leistungselite gehört, der soll da auch nicht durch ein Losverfahren irgendwie reinrutschen, das meinen Sie, und der soll dann bitte auf eine andere Schule gehen und nicht studieren und eine Ausbildung machen.
Nein, ich möchte dafür sorgen, dass diejenige, die kein Abitur hat, trotzdem wertgeschätzt werden und trotzdem, dass man sagt, wir brauchen diese Leute und wir brauchen gerade Fachkräfte im Handwerk. Da hat man zurzeit so viele Chancen, wenn man im Mittelstand, im Handwerk einen Beruf erlernt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Schülerinnen und Schüler, die kein Abitur haben, genauso wertgeschätzt werden. Die werden genauso gebraucht in dieser Gesellschaft. Und nicht derjenige, der kein Abitur hat, ist nicht so viel wert. Ich finde das total Quatsch.
Berlin ist das einzige Bundesland, das Lehrerinnen und Lehrer nur als Angestellte einstellt. Sie sind im vergangenen Jahr im Abgeordnetenhaus mit einem Antrag für Verbeamtung gescheitert. Dagegen gestimmt hatte da sicherlich auch Klaus Lederer, der Spitzenkandidat der Linken. Bei uns hat Lederer vergangene Woche hier gesagt:
Diese Verbeamtungsdebatte ist wieder so eine typische Phantomdebatte, die alles beherrscht, die aber eigentlich mit dem Problem selbst und der Lösung des Problems nicht wirklich was zu tun hat.
Es ginge vielmehr darum, Lehrkräfte gut auszubilden und für vernünftige Arbeitsbedingungen an Berliner Schulen zu sorgen. Diese Probleme löst eine Verbeamtung nicht. Da hat er doch recht, Herr Lederer.
Na, ich sehe die Fakten. Ich sehe, dass wir seit vielen Jahren massiv Lehrkräfte verlieren aus Berlin. Wir haben allein in diesem Schuljahr wieder 700 Lehrkräfte verloren. Das ist eine richtige Lehrerflucht, die zurzeit hier in Berlin stattfindet. Und ich will, dass die besten Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen unterrichten. Das sind die Leute, die die Zukunft unserer Kinder mitentscheidend prägen. Und deswegen brauchen wir auch diese Verbeamtung. Berlin kann hier keine Sonderrolle spielen. Wenn alle Bundesländer verbeamten, ist eine Maßnahme, nicht die einzige, eine Maßnahme, die Verbeamtung von Lehrkräften, und dann müssen weitere kommen. Das heißt, wir müssen mehr ausbilden, wir müssen an den Arbeitsbedingungen arbeiten, aber die Verbeamtung ist nötig, und das begreifen ja mittlerweile auch fast alle Parteien. Die haben zwar jetzt in den letzten Jahren nicht gemacht, aber selbst SPD und Grüne sagen ja mittlerweile, das kann man machen.
Damit kommen wir zum Thema Sicherheit. Ihr CDU-Kernzitat: Der Schutzmann an der Ecke muss wieder zum normalen Straßenbild gehören, und Sie wollen Messerverbotszonen. Ich zitiere aus Ihrem Wahlprogramm: Wir werden Waffen- und Messerverbotszonen an belebten öffentlichen Orten, Religionsstätten und in Bildungseinrichtungen einrichten und konsequent durchsetzen. Zitat Ende. Abgesehen davon, dass Sie mit dem Begriff Religionsstätten an dieser Stelle so ein pauschales und auch diskriminierendes Profiling in Ihr CDU-Programm geschrieben haben, wer soll denn dieses Verbot überhaupt kontrollieren?
Na, wissen Sie, wir haben ja eine Situation, wo immer mehr Messerangriffe stattfinden, wo es immer mehr Schwerverletzte gibt, am Wochenende, abends, mittlerweile auch nachmittags. Und wir haben eine Aktion mal gehabt, von der, ich glaube, das war auch die Berliner Polizei, aber mit Unterstützung der Bundespolizei, wo ganz gezielt an U-Bahnhöfen diese Kontrollen durchgeführt wurden. Da wurden viele Leute auch erwischt, die ja Messer dabei hatten. Und ich glaube, so eine Stichpunktkontrollen einfach mal durchzuführen, weil ich höre immer wieder übrigens auch von Eltern, die jetzt, wo Kinder jetzt 17, 16, 18, 19 sind, die zum ersten Mal weggehen, dass Eltern Angst haben, dass ihre Kinder überhaupt zurückkommen, weil sie sonst Opfer von Straftaten werden. Und ich glaube, niemand muss zwingend ein Messer dabei haben. Also ich hatte früher kein Messer dabei, wenn ich auf eine Party gegangen bin oder in eine Disco. Und das mal mit Schwerpunktkontrollen durchzusetzen, gerade am Wochenende abends auf U-Bahnhöfen, S-Bahnhöfen, das finde ich wichtig.
Auch heute lassen wir unsere Hörerinnen und Hörer über die These des Morgens abstimmen, die wir uns aus dem Berliner Wahl-O-Mat entliehen haben.
Die Berliner Polizei soll weiterhin verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen dürfen.
Wir sprechen, Herr Wegner, nicht von einer Mausefalle, also einer Fahrzeugkontrolle, sondern der Kontrolle auf der Straße. Ich bin zu Fuß unterwegs. Was sagen Sie? Ja, soll die Polizei dürfen oder nein, soll sie nicht?
Na, wissen Sie, wenn ich dadurch eine Straftat verhindern kann, habe ich doch gar kein Problem, wenn mich ein Polizist anspricht. Können wir Sie mal kurz überprüfen? Können wir Ihren Personalausweis sehen? Ich habe damit gar kein Problem.
Also verdachtsunabhängig finden Sie okay?
Na, ich werde ja auch, wenn ich mit dem Auto fahre, wenn es heißt, die Kelle kommt, allgemeine Verkehrskontrolle, habe ich immer nicht so das Gefühl, das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle, sondern eine sehr spezielle Verkehrskontrolle.
Da könnte es auch um Probleme am Auto gehen. Deswegen frage ich ja gerade, auf der Straße treffen Sie mich an und ich bin alleine. Ich sag mal, Personenkontrollen bei Verdacht verstehe ich natürlich. Ohne Verdacht möchte ich nicht kontrolliert werden. Warum auch? Und jetzt erklären Sie mir bitte, warum verdachtsunabhängig nicht pure Willkür ist.
Ich weiß nicht, ob das, nochmal, mir geht es darum, dass wir möglichst viele Straftaten in dieser Stadt verhindern. Wir haben so viele Straftaten in Berlin, und da den Polizistinnen und Polizisten Instrumente an die Hand geben, wo man einfach mal guckt, hey, wer sind Sie, was machen Sie hier? Und das finde ich nicht schlimm. Mich provoziert die Polizei. Ich habe auch keine Angst vor Polizei, sondern ich habe Angst vor Straftaten.
Ich habe auch keine Angst vor der Polizei. Ich glaube, Tom hat auch keine Angst vor der Polizei. Aber also, ich gehe hier, ich sitze im Bikini Berlin, ich gehe hier raus, spricht mich ein Polizist an, sagt, wo wollen Sie denn hin? Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Was machen Sie? Dann setze ich mich in mein Auto, fahre nach Tegel, wo ich wohne, steige aus dem Auto aus, kommt ein Polizist auf mich zu, kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Was machen Sie? Was soll das hier? Was ist denn das für ein Lebensgefühl? Was ist denn das für eine Stadt, in der ich permanent von Polizisten angesprochen werde?
Ich sag Ihnen mal, das wird ja so in der Realität nicht sein, und das wissen Sie auch, weil wir haben viel zu wenig Polizistinnen und Polizisten in der Stadt. Man kann ja froh sein, wenn man mal einen trifft.
Sie schlagen was vor, wo Sie sowieso wissen, wir haben kein Personal dafür.
Nein, ich muss doch aber dafür sorgen, dass wir Polizistinnen und Polizisten die Möglichkeiten an die Hand geben, die sie brauchen, um Kriminalität zu bekämpfen. Und wenn Polizistinnen und Polizisten durch Parkanlagen an U-Bahnhöfen sind und dort sehen sie etwas, dort wird etwas, ja, gedealt, was auch immer, dass dann der Polizeibeamte auch sagen kann, hey, ich würde gerne mal Ihren Ausweis sehen, zeigen Sie mal, was Sie in den Taschen haben.
Ja, wenn gedealt wird, ist es ja nicht verdachtsunabhängig, um das nochmal zu sagen.
Ja, aber wenn du das nicht sofort siehst, sondern eine Vermutung hast, vielleicht auch als Polizeibeamter, dann finde ich das total in Ordnung. Ich glaube, kein Berliner, keine Berlinerin muss Angst haben, dass sie von morgens bis abends von Polizisten in dieser Stadt kontrolliert werden.
Der Zwischenstand Ihrer Abstimmung auf radio1.de zumindest wird Kai Wegner freuen, denn 72% von Ihnen sind der Meinung, ja, diese verdachtsunabhängigen Personenkontrollen soll die Polizei durchführen dürfen.
Und mit dieser guten Nachricht schicken wir Ihnen eine kurze Pause. Kai Wegner von der CDU ist bei uns und bleibt bei uns. Nach den Nachrichten reden wir mit Ihnen unter anderem über die Verkehrspolitik in Berlin.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Kai Wegner möchte für die CDU regierender Bürgermeister werden und jetzt sprechen wir mit ihm über die Themen Klima und Verkehr. Die CDU will erreichen, dass Berlin bis 2045 klimaneutral wird. Da sind sie 73 Jahre alt. Die Grünen setzen auf 2035, was auch noch 14 Jahre sind. Sind sie mit 2045 nicht sehr spät dran?
Ich glaube, wir müssen es erstens realistisch einschätzen und zweitens bis 2045. Also jeden Tag, den wir eher erreichen, wäre ich sehr dankbar, wäre ich sehr froh drüber, weil nicht nur dass ich dann schon relativ alt bin, wenn ich es erlebe. Ich habe 3 Kinder und wir haben eine junge Generation, die sich mit diesem Thema sehr auseinandersetzt. Und ich glaube, hier muss Politik jetzt auch liefern. Ich will, dass Berlin lebenswert bleibt.
Ja, ich möchte ja ambitionierte Ziele, finde ich ja immer super. Die kann man dann vielleicht sogar knapp reißen. Aber 2045 ist schon unambitioniert.
Oh, weiß ich nicht. Die Bundesregierung, das sind ja die Ziele der Bundesregierung, die ja nochmal nach vorgezogen wurden, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, das ist alles zu langsam. Ich habe dieses Urteil übrigens sehr begrüßt, weil ich finde, man muss schneller an dieses Thema rangehen. Aber wir haben natürlich auch echt dabei was zu bewältigen. Und das Ganze muss am Ende des Tages bezahlbar bleiben. Das Ganze muss so laufen, dass wir alle Berlinerinnen und Berliner, alle Menschen in diesem Land mitnehmen. Und hier muss aber Berlin auch vorangehen.
Absolut. Sie setzen auf eine Investitionsoffensive im Straßenbau, setzen auf eine grüne Welle für Autos. Die A100 soll ausgebaut werden. Zumindest in der Verkehrspolitik scheint Ihnen der Klimaschutz aber egal zu sein.
Nein, gar nicht. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Verkehrswende in Berlin. Und wir sagen ja auch nicht nur Autos, sondern wir sagen ganz dezidiert Fußgänger, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer und vor allen Dingen auch Nutzer des öffentlichen Personalverkehrs gehören zu Berlin. Und hier wollen wir gute Angebote machen. Aber wir wollen das Autofahren eben auch nicht verbieten, sondern ich finde, wir brauchen eine Debatte, mit welchen Antriebsmotoren zukünftig Individualverkehr in dieser Stadt ermöglicht wird. Und nicht so sehr über Verbote und Bevormundung und Umerziehung reden, sondern über Angebote wie auch der Pkw-Verkehr besser sein kann.
Es ist aber halt nur einmal Platz da. Auf Instagram fragt eine Radio 1-Hörerin namens Frau Trillo, wird es Raum für Fahrrad auf Kosten des Autos geben oder bleibt es bei der Autostadt?
Ich glaube, Berlin ist keine gerechte Autostadt. Berlin war nie eine gerechte Autostadt und Berlin darf auch nie eine autogerechte Stadt sein, weil wir brauchen eine menschengerechte Stadt, die auch wirklich eine Lebensqualität hat. Und es ist keine autogerechte Stadt. Und natürlich, wir haben immer mehr Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Wenn ich sage, wir müssen die Kreuzungsbereiche endlich sicherer gestalten für Fahrradfahrer, dann werden dort Parkplätze wegfallen für Autos. Das geht gar nicht anders. Und von daher, genau wie Sie fragen, der Platz ist jetzt da, wie er ist. Und wenn der Platz neu verteilt werden muss, muss er neu verteilt werden. Und da werden auch Parkplätze wegfallen.
Damit zum Thema Wohnen. Sebastian Schaja von der FDP war gestern bei uns im Studio und erklärte seine FDP-Pläne zum Thema Wohnen.
Wir schlagen vor, von der Objekt- auf die Subjektförderung umzusteuern. Das bedeutet, nicht mehr das Geld in den Beton zu stecken und in Quartiere, in einem Bauvorhaben, sondern tatsächlich den Einzelnen zu unterstützen, der Hilfe braucht. Und ein Mieten-TÜV. Das bedeutet, dass jedes Gesetz, was das Parlament diskutiert, jede Verordnung darauf geprüft wird, welche Auswirkungen hat es für die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt und damit im Zweifel auch eine Abfederung kommen müsste oder nicht.
Soweit Sebastian Schaja gestern bei uns. Ist das aus Ihrer Sicht, Herr Wegner, ein gutes Konzept? Kann ich also guten Gewissens die FDP statt der CDU wählen?
Naja, es gibt mit der FDP relativ viel Übereinstimmung in dem Bereich. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber ich glaube, wir brauchen ganz viele Maßnahmen. Und 3 sind mir dabei ganz wichtig. Das erste ist, wir müssen natürlich mehr bauen. Das ist doch gar keine Frage. Wir haben einen Leerstand in Berlin von unter 1%. Das ist zu wenig. Der Mietwohnungsmarkt ist völlig außer Rand und Band. Und deswegen haben wir so explodierende Mieten in der Stadt. Und das müssen wir endlich beenden. Das heißt, wir müssen den Neubau voranbringen, gerade auch im bezahlbaren Bereich. Das zweite ist, dass wir den Mieterschutz wirklich durchsetzen müssen mal in dieser Stadt. Wir haben Instrumente, die der Bund vorgegeben hat, wie Mietpreisbremse, vieles mehr. Das muss aber auch durchgesetzt werden. Und die, die sich nicht dran halten, müssen dann auch mal sanktioniert werden. Und der dritte Punkt ist in der Tat, lasst uns gucken, welche Berlinerinnen und Berliner haben wirklich Probleme, ihre Mieten zu bezahlen. Und die wollen wir unterstützen mit einem Berliner Mietergeld. Es gibt das Wohngeld auf Bundesebene. Und weil der Mietwohnungsmarkt so angespannt ist in Berlin, wollen wir ein Berliner Mietergeld oben drauflegen.
Wo entstehen diese Wohnungen und für wen sind die dann wirklich leistbar? Reinhard Gräber hat mal gesungen, meine Wohnung ist bezahlbar, denn ich kann sie bezahlen. Toll.
Na, erstens müssen Wohnungen da entstehen, wo wir Potenziale haben. Berlin hat ja das große Glück, dass wir Potenziale haben.
Ganz konkret.
Ja, wir haben, Sie sprechen bestimmt das Tempelhofer Feld an.
Nee, ich spreche einfach an, wo wir Wohnungen, also wer 300.000 Wohnungen bauen will, muss die irgendwo hinbauen.
Klar, bis 2035, wir haben allein beim Dachgeschossausbau die Potenziale von rund 70.000 Wohnungen. Wir haben die ganzen Supermärkte, wo enorm große Flächen versiegelt werden, wo wir auch mal 3, 4, 5 Etagen oben draufsetzen können, um bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Wir haben die Möglichkeit, einer behutsamen Nachverdichtung. Ich will nämlich nicht die Stadt komplett unter Beton legen und alles nachverdichten, sondern ganz behutsam da, wo wir Potenziale haben. Wir haben das ehemalige Gelände des Flughafen Tegels oder den ehemaligen Flughafen Tegel, den wir entwickeln können, wo Wohnungen entstehen können. Und ich glaube, wir brauchen Wohnungen in der sozialen Wohnraumförderung. Da sind nämlich so viele Wohnungen in den letzten Jahren aus der sozialen Bindung gefallen, dass sie teurer wären. Wir brauchen aber auch wieder Wohnungen für Menschen, die keinen Wohnberechtigungsschein haben, aber sich eine Wohnung für 12, 13, 14 Euro niemals leisten können. Dieses Preisangebot für die Normalverdiener ist in dieser Stadt völlig weggefallen. Die haben fast keine Chance, eine bezahlbare Wohnung aus ihrer Sicht zu finden. Und es geht gar nicht.
Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, ist zu Gast bei uns hier im schönen Morgen. Und gleich geht es bei uns um Sogwirkung.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Bei uns im Studio 1 von Radio 1 hier im Bikini Berlin ist Kai Wegner. Er möchte für die Berliner CDU regierender Bürgermeister werden. Die Berlin-Wahl findet ja parallel zur Bundestagswahl in 16 Tagen statt. Die Bundes-CDU befindet sich bei Umfragewerten auf historischem Tief. 19% waren es bei einer Forsa-Umfrage am Dienstag. Das ist der schlechteste Wert seit der Gründung der Bundesrepublik.
Herr Wegner, Ihr Telefon klingelt und Armin Laschet ist dran. Laschet bietet an, Sie spontan auf einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin jetzt am Wochenende zu unterstützen. Wie bringen Sie ihm schonend bei, dass Sie das nicht wollen?
Das würde ich gar nicht machen. Ich würde sagen, prima, lass uns mal überlegen, wo wir hingehen. Was sagt mein Terminkalender? Ich freue mich. Ich war ja mit ihm jetzt ein paar Mal schon in Berlin unterwegs und wenn die Leute ihn kennenlernen, dann merken die schon, hey, das ist ein sehr nahbarer Typ, der hat einen Plan, der kann gut zuhören und nein, ich würde ihn selbstverständlich gerne hier in Berlin weitersehen.
Glaube ich Ihnen nicht. Weil Sie haben ja, und Sie und die Berliner CDU waren von Anfang an klar für Markus Söder. Sie haben sogar von Sehnsucht gesprochen, das Wort stammt von Ihnen. Den Absturz, den die Bundes-CDU jetzt erlebt, hat man lange kommen sehen. Und ich glaube, Sie haben den auch kommen sehen. Also eigentlich kann man ja erstmal zufrieden sein, wenn die eigene Prognose eintrifft. Warum hat es die CDU nicht geschafft, die Reißleine zu ziehen?
Nein, wissen Sie, wir hatten eine spannende Debatte innerhalb der CDU und CSU, muss man ja sagen, wer der Kanzlerkandidat wird. Die war so spannend, dass ich sie nicht gerne nochmal erleben würde, weil sie schon sehr intensiv war. Und dann gab es eine Entscheidung und jetzt sind die, das ist auch in der Demokratie so, dann gab es eine Entscheidung und ich habe immer gesagt, wir haben zwei starke Ministerpräsidenten, die beide das Zeug zum Bundeskanzler haben und jetzt ist Armin Laschet unser Kanzlerkandidat und ich will, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird, weil ich einfach glaube, dass dieses Land stabil weiter regiert werden muss. Wir haben eine schwere Krise, wir müssen aus der Pandemie raus, wir haben eine Lage in der Welt, wo die Welt aus den Fugen geraten ist und da brauchen wir eine starke Regierung, die verlässlich agiert.
Sie haben in der CDU in diesem Wahlkampf personell auch noch das Problem mit Ihrem sehr rechten CDU-Mann Hans-Georg Maaßen. Das geht so weit, dass Karin Prien aus Laschets Zukunftsteam indirekt zur Wahl des SPD-Kontrahenten von Maaßen aufgerufen hat. Sie, Herr Wegner, haben gesagt, dass Maaßen selbstverständlich, haben Sie gesagt, auch in Ihrer Berliner CDU Mitglied sein könnte. Ihr Parteikollege, Ex-Senator Mario Chaya, vermutet, Sie, Herr Wegner, seien dichter an den Positionen von Hans-Georg Maaßen als an denen von Angela Merkel und Armin Laschet. Was daran stimmt?
Nichts.
Wie kommt er darauf?
Das müssen Sie ihn selber fragen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war jetzt 16 Jahre im Deutschen Bundestag und habe sehr gerne, wirklich sehr gerne den Kurs der Bundeskanzlerin unterstützt. Ich habe immer mal Punkte, wo wir unterschiedliche Auffassungen hatten, wo wir auch mal diskutiert haben. Aber ich habe gerne den Kurs der Bundeskanzlerin unterstützt. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, na klar kann Hans-Georg Maaßen Mitglied der CDU auch in Berlin sein. Er ist Mitglied der CDU und wenn er morgen seinen Wohnsitz nach Berlin verlegen würde und sagen würde, ich will hier Mitglied sein, dann wäre er es. Aber was ich Ihnen sagen kann, Hans-Georg Maaßen wäre in Berlin nicht Bundestagskandidat geworden. Punkt.
Markus Söder sieht im Triell an diesem Wochenende die letzte Chance für Armin Laschet, eine Trendwende einzuleiten. Sehen Sie das auch so? Und falls ja, was soll er denn nur machen, Herr Armin?
Na, wir haben ja noch 16 Tage Zeit. Und
Umfragen, wie er die Trendwende einleiten will.
Umfragen sind ja immer Momentaufnahmen. Und ich glaube, dass wenn ich auf den Straßen unterwegs bin, auch gerade in Berlin, merke ich sehr stark, dass die Leute rot-rot-grün eigentlich leid sind. Dieses Streiten, diese Handlungsunfähigkeit.
Ja, was ich wissen wollte, ist, was soll Armin Laschet im Triell machen?
Ja, ich will nur sagen, ich glaube, es braucht gar keine Trendwende, sondern wir müssen die Menschen überzeugen, dass Armin Laschet ein richtig starker Typ ist, der erfolgreich ein Bundesland führt, das größte Bundesland.
Was ich wissen möchte, wie kann Armin Laschet das im Triell machen?
Ich glaube, dass er es im letzten Triell schon richtig gut gemacht hat. Und ich fand, dass er im letzten Triell ganz klar gepunktet hat, ganz klar die besseren Konzepte hat. Und wenn er das im nächsten Triell macht, wird sich das auch in den Umfragen dann aussehen.
Aber seine Werte sind nach dem letzten Triell nicht besser geworden.
Ja, und umso wichtiger ist es dann aber, Haltung zu zeigen, deutlich zu machen, worum es ihm geht. Und das macht er. Es geht ihm darum, wie wir dieses Land modernisieren im Bereich der Digitalisierung, wie wir Deutschland stark in Europa halten. Und das sind die Themen, für die Armin Laschet steht. Und das hat er in Nordrhein-Westfalen vorgemacht. Und da hat er jetzt noch 16 Tage Zeit, die Leute zu überzeugen. Und ja, da kann man manchmal ein bisschen direkter, ein bisschen lauter werden. Aber das macht er ja.
Der CDU-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl, Kai Wegner, war heute Morgen bei uns. Dankeschön für Ihren Besuch hier.
Danke auch, hat Spaß gemacht.
Und wo geht's jetzt hin für Sie?
Jetzt geht's kurz ins Büro, weil ich brauche dringend noch einen Kaffee und dann geht's zum nächsten Pressetermin.
Sie bekommen hier aber auch jederzeit einen Kaffee, keine Frage.
Vielleicht nehme ich hier noch einen.
Radio 1, nur für Erwachsene.